Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Es ist soweit, es ist Crunch-Time. Die Saison ist auf der Zielgeraden. Es kommt ein wegweisendes Spiel nach dem anderen. Nur dummerweise halt irgendwie mal wieder nicht in Ingolstadt. Gilt Gott sei Dank auch für den Eishockey, das kann man ja auch noch dazu sagen. Aber wir haben uns als FC Ingolstadt vor ungefähr 7-8 Spieltagen oder so entschieden, dass wir jetzt nicht unbedingt noch die allergrößte Aufregung dieses Jahr in der Saison brauchen. Aber nichtsdestotrotz haben wir gesagt, ach, lass doch einfach nochmal zusammensitzen. Nachdem wir uns letztes Mal so viel aufgeregt haben, jetzt haben wir wieder ein paar Spiele gewonnen. Wir können doch einfach nochmal über unseren Verein sprechen, oder Martin?
So ist es, aber das haben wir Bene auch vorgeschlagen und Bene dann hat auf die Tabelle geguckt und gesagt, nee, uns den Vogel gezeigt und es ist verschwunden.
Ja, und sonst haben wir auch keinen gefunden, deswegen sind wir heute mal wieder zu zweit und reden einfach mal so ein bisschen über unglaublich belanglose Spiele. Beziehungsweise, wir haben es im Vorjahr gedacht, wir reden vielleicht diesmal nicht unbedingt über alle Spiele komplett im Detail, weil sie halt so unglaublich belanglos sind, sondern vielleicht mal eher so über die Gesamtsituation. Also ich war ja derjenige, der letztes Mal gar nicht mehr aus dem Rage rausgekommen ist. Inzwischen habe ich mich so ein bisschen beruhigt. Ich weiß nicht, wie es dir so geht.
Ja, doch, eine gewisse Gleichgültigkeit hat schon mittlerweile eingesetzt. Ne?
Ist es jetzt gut oder schlecht?
Ja, es ist zumindest, wenn wir jetzt nicht hier irgendwie direkt weitergranteln, vielleicht nicht das schlechteste Zeichen, dass es einfach doch so Mittelmaß geworden ist, dass es eben nicht noch schlimmer geworden ist. Ich meine, letztes Mal saßen wir schon da und haben gesagt, naja, also langsam müssen wir mal wieder ein Spiel gewinnen. Das ist ja dann mit dem Haringspiel passiert und dann war zumindest auch klar, okay, nach unten passiert jetzt auch nichts mehr. Das ist das Positivste, was man wohl irgendwie in den letzten Wochen irgendwie abgewinnen kann. Und natürlich auch, so ehrlich muss man halt auch sein, dass wir jetzt seit der letzten Aufnahme auch kein Spiel mehr verloren haben. Das sollte auch nicht unerwähnt bleiben.
Ja, das ist aber so lustig, weil ist mir jetzt ja auch die Spielergebnisse nur angeschaut. Ach stimmt, wir haben überhaupt kein Spiel verloren. Aber so vom Gefühl her hätte es auch sein können, dass wir 3 verloren haben und 2 unentschieden. Ich glaube so, ich hätte es auch nicht anders aufgenommen.
Es stimmt schon, ja. Also es fühlt sich jetzt nicht so an, als hätten wir gerade eine Serie von 4 ungeschlagenen Spielen irgendwie gerade, die uns da trägt.
Hallo, inklusive Toto-Pokal bitte. 5. Wenn du auch noch ein Testspiel gegen Nürnberg mitnimmst, sind das 6. Also wir sind quasi schon wieder...
Quasi das Bayer Leverkusen der dritten Liga.
Also die Rückrundenmannschaft mal schlechthin auf jeden Fall. Ich habe Gott sei Dank nicht geschaut, wie viele wir in der Rückrundentabelle sind, aber das muss inzwischen besser sein. Ich werde jetzt mal gerade drüber reden, irgendwie so an alte Zeiten erinnert, in denen man sich irgendwie gedacht hat, ach, mal so eine Saison, in der es einfach 8 Spieltage vor Schluss schon nichts um nichts mehr geht. Und du nicht bis zum Ende zittern musst. Das waren noch so unsere glorreichen Zeiten in der zweiten Liga, noch vor der Bundesliga, wo wir jahrelang irgendwie über den Abstieg gekämpft haben.
Ja, ist ja tatsächlich so, oder? Also tatsächlich so das erste Mal wirklich, auch vielleicht in der Historie des FC Ingolstadt, dass es so früh um nichts mehr geht, nach oben und unten. Wenn man jetzt ja, vor allem die so letzte klar, Saison ja. irgendwie so sieht, dass es da auch nach unten dann noch ein bisschen spannender war. Ja, aber du hast recht, also ist jetzt auch nicht so... Mein Fall, oder beziehungsweise wäre schon mein Fall, aber vielleicht dann doch eine Liga höher. So.
Ja, und irgendwie mit so einer anderen Grundstimmung. Ja, wenn man so positiven Rückenwind vorher hatte und dann sagt, okay, jetzt ist es schön, aber jetzt gerade würde ich es tatsächlich eigentlich auch eintauschen. Ich habe vorhin schon gesagt, von den 4 letzten Spielen, ich kann mich an das eine schon nicht mehr erinnern gegen Haching und ich weiß, dass ich gegen Dortmund mindestens eine Halbzeit verschlafen habe. Deswegen... Das ungefähr zeigt so die Motivation, die ich bei diesen Auswärtsspielen gezeigt habe in den letzten paar Wochen. Ja, aber ehrlich gesagt ist es, glaube ich, gleichzeitig auch wirklich so eine, gerade ist es so eine Gleichgültigkeit, mit der ich leben kann, weil wir haben ja schon öfter mal darüber gesprochen, ja, wenn es so gleichgültig würde, Geschichten, dann ist es eher ein sehr schlechtes Zeichen, dass man irgendwo noch Identifikation weiter verliert. Aber ich glaube, ich habe einfach die Saison mehr oder weniger abgehakt, ohne jetzt mit dem Verein deswegen groß zu hadern, mehr als letztes Mal.
Ja, also klar, abgehakt, ja. es ist halt gefühlt so die x-te Saison in Folge. Vielleicht ist es gar nicht so viel, aber es kommt mir so vor, als wäre jetzt schon irgendwie die fünfte, ist es mit Sicherheit nicht, aber die fünfte Saison, in der man uns irgendwie sagt, so, ah, hat nicht gereicht, nächstes Jahr fangen wir wieder neu an und so. Klar, es
kann ja auch das ist gar nicht mal so übertrieben, oder so das ist die eine Saison natürlich, in der wir wieder aufgestiegen sind, aus der dritten die zweite, das hast du natürlich nicht verkackt irgendwo.
Genau, genau.
Aber davor, die Drittliga-Jahre, die Abstiege aus der zweiten Liga sind ja alle so passiert.
Ja, genau, also es fühlt sich so an, als hätten wir man diese Situation, auch wenn wir gesagt haben, so früh, so wenig oder so starkes Mittelmaß vielleicht noch nicht, aber hatten wir schon öfter so ja, die Vorgabe, hat nicht gereicht, dieses Jahr unsere Ziele zu erreichen, aber nächstes Jahr greifen wir dann wieder voll an und erzählen wir wieder auf euch. Und das ist schon so, vielleicht bin ich auch mittlerweile einfach so alt oder so, dass ich mir denke, ja, weiß nicht, also irgendwann muss es dann auch mal wieder ein bisschen nach oben gehen, als mir halt ständig nur zu sagen, nächstes Jahr wird besser. So viele Jahre habe ich vielleicht nicht mehr.
Das Problem ist halt bei unserem Verein, dass die Verantwortlichen so oft wechseln, dass für die das immer neu ist, sowas zu sagen. Und selber hörst du es immer an, ja, wir brauchen, die Spieler brauchen länger Zeit. Ja, die Mannschaft muss sich finden. Ja, wir machen Umbruch. Junge, wir machen jedes Jahr Umbruch. Ich habe keinen Bock mehr auf Umbruch. Und die Mannschaft soll sich auch nicht mehr finden. Das ist irgendwie bescheuert. Aber ich glaube, das ist wirklich sowas, dadurch, dass man das einfach von so vielen Leuten inzwischen gehört hat, eigentlich immer dieselbe Leier, ist das so, ey, ja, komm.
Naja, gib mir mal ein bisschen Zeit und dann wird alles besser. Und ehrlich gesagt möchte ich vielen Leuten auch oft genug ins Gesicht schreien mit, du hast hier keine Zeit, mach einfach mal besser. Aber es ist natürlich auch individuell wahrscheinlich schon immer gerechtfertigt, so zu sehen. Ne?
Ja, aber ist es jetzt irgendwas, also trotz aller Belanglosigkeit, klingt immer so unfair, aber trotz aller Belanglosigkeit der letzten Spiele, nimmst du irgendwas mit, aus denen sportlich, inhaltlich, positiv gesehen, auch an Einzelspielern in irgendeiner Form, du sagst, okay, da setzt sich jetzt gerade zumindest irgendwer durch, den ich vorher nicht gesehen habe, weil das ist ja oft so die Situation in so einer Zeit, jetzt kann ich was ausprobieren, jetzt kann mal irgendwer Neues dran und vielleicht kann ich schon mal was Neues probieren für diese neue Saison oder so.
Jetzt, wo du so fragst, wenig. Nee, tatsächlich, also so ein bisschen kann man ja vielleicht über die Spiele noch irgendwie drüber gehen. Im Endeffekt ging es ja damit los, dass Testrot wieder aus Verletzung zurück war und dann, ich finde schon in diesem Haching-Spiel auch direkt eine gewisse Harmonie wieder zwischen unserem Sturmduo Maustrot.
Ich wollte kurz sagen, bitte.
Geherrscht hat, finde ich von Minute 1 an, wenn man sich die Zusammenfassung auch nochmal anschaut. Aber ja, und dann natürlich auch das schöne Kopfballtor da von Paco. Aber es ist irgendwie auch so ein bisschen dabei geblieben. Also wäre ja auch dann nochmal die Hoffnung gewesen, okay, dann startest du da vielleicht noch eine Siegesserie. Im Endeffekt, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, hast du auch nur 6 Punkte Rückstand auf Dresden. Also
hättest du jetzt gesagt hätte.
Sogar eine Siegesserie noch irgendwie, dann wärst du da auch nochmal näher dran. Zumindest in so einer Verfolgerposition. Und in dieser Liga ist halt tatsächlich alles irgendwie möglich. Aber
stell dir mal vor, zur Winterpause, es hätte irgendwer gesagt, dass wir 6 Punkte hinter Dresden sind, genau, zu dem Zeitpunkt. Genau. Haben wir noch gesagt, ja gut, ja, klingt nach Relegationsplatz irgendwie. Nur, dass halt Dresden Vierter ist und wir Neunter und ein Punkt gleich irgendwie mit 13 oder sowas. Schade. Ja, Test droht sicherlich irgendwie witzig. Also es ist halt, also witzig, es ist halt wirklich dieses, wie viel hat man zu Recht sich über Test droht aufgeregt, wie viel hat man dann zu Recht irgendwie gedacht, okay, inzwischen liest dann kurz vor Weihnachten doch irgendwie ganz gut. Und irgendwie vermisst man ihn dann doch, wenn er nicht da ist.
Ja, also zumindest hat dieses Haching-Spiel ja so ein bisschen suggeriert mit, okay, diese Phase, in der es dann einfach sieglos war, war ja auch genau die Phase, in der Testrot verletzt war. Kann man es vielleicht doch an ihm festmachen? Ich weiß es nicht. Also im Endeffekt hat er sich ja jetzt auch dann sogar, ich glaube jetzt gegen Duisburg war er auf der Bank. Ich glaube, das war's.
Ich wollte gerade nochmal parallel fact-checken, hab's dann wieder vergessen.
Ja. Ja. Gleichzeitig wurden ja auch viele Stimmen dann immer lauter, dass Gröning Stamm spielen muss.
Damit er endlich seinen vierten guten Ballkontakt haben kann.
Ja, also ich glaube, da sind wir beide so ein bisschen auf einer Linie, dass wir da jetzt nicht unbedingt mitgehen. Wobei ich finde es, also ich glaube, wir haben es beim letzten Mal schon geredet, ich meine, ich finde ihn als Joker echt stark. Hat er dann ja auch gegen Bielefeld, das ist eigentlich dann ja das nächste Spiel sowieso in der Reihe.
So ein bisschen Scheffler-Vibes dann, oder?
Ja. Dann auch gegen Dortmund hat er, glaube ich, eigentlich die beste Chance auf den Siegtreffer. Gegen Duisburg darf er dann wieder starten und trifft halt, oder tritt jetzt nicht so mega in Erscheinung, er hat eine Riesenchance auch. Das wäre 2-0 dann früh gewesen. Aber ich finde, also über 90 Minuten ist er mir zu blass. Andererseits spricht seine gute Chancen oder die mir dann irgendwie in Erinnerung bleiben, doch dafür, dass er dann auch irgendwo da steht, wo ein Stürmer stehen muss. Und dann kann er ja trotzdem irgendwie 90 Minuten auch unauffällig sein, wenn er dann...
Es ist das, hält sich so, mir fallen recht wenig Fehlschüsse ein. Das ist so ein bisschen das Wilde, was ich finde. Also du sagst, ich meine, er steht richtig, aber es gibt irgendwann, Paco hat es ja oft so geschafft, dass er steht richtig und schießt dann halt ins Gar.
Mir fallen ad hoc jetzt 3 Fehlschüsse ein, deswegen kann ich dir nicht
ganz so zustimmen. Ja gut, fallen ad hoc 5 Tore ein, ja, oder so. Ja. Genau. 4.
Ja, also insofern so bin mir noch nicht ganz sicher, bin auch gespannt. Ich glaube, hat er nicht nur Vertrag bis Saisonende? Also es ist ja auf jeden Fall eine interessante Personalie, bleibt er oder bleibt er nicht?
Das ist nicht so, das wollte ich mir auch schon mal irgendwie ansprechen. Auch so Thema, hole ich mir ein Trikot mit Gröning-Vlog. Aber es ist irgendwie, klang das irgendwie in der Winterpause schon alles so ein bisschen merkwürdig. Also ich weiß nicht, ob es explizit gesagt wurde, dass er nur ein halbes Jahr da ist. Also Vertrag hat ein halbes Jahr. Aber irgendwie klang das auch von ihm alles so nach so, ja, cool, jetzt mal Ingolstadt und dann gucken wir mal. Deswegen kann irgendwie alles sein. Aber klar ist wahrscheinlich auch, wenn wir den Maus abgeben, dann wird man sich wahrscheinlich schon darum bemühen, ihn zu verlängern. Andererseits, wenn du mit, wieder erwarten, mit Mause und Destroli die nächste Saison gehen würdest, wäre es vielleicht ein bisschen viel, oder?
Ich weiß nicht, ob viel, also 3 Stürmer, die grundsätzlich mal irgendwie auf einem Niveau oder zumindest das Stammspielerpotenzial oder sowas haben, glaube ich, kannst du in einem Kader auf jeden Fall vertragen. Zumal ja eigentlich das System schon relativ klar immer 2 Spitzen auch vorsieht. Und wir doch wissen, dass sich in unserem Kader auch der eine oder andere mal verletzt. Also insofern, ja, glaube ich schon, dass es eine Option ist, mit ihm zu verlängern und auch aber genauso legitim ist, dass sich irgendwie, jetzt auch wenn man seine Vita ja anschaut, doch eher in Ligen war, die man vielleicht nicht 100% irgendwie einschätzen kann von der Qualität her, einfach mal ein halbes Jahr anschaut, ob das hinhaut. Und trotz allem, dass auch wenn er mich jetzt nicht 100% überzeugt, vor allem nicht als Stammspieler, glaube ich schon, dass es erstmal eine positive Sache war, sein Engagement hier in Ingolstadt.
Ja, das ist irgendwie meine. Also ich finde es halt so, ich finde es immer noch schwer greifbar. Ich finde, er spielt insgesamt nicht den besten Fußball, aber wie gesagt, wenn er die Tore macht in der Zeit, in der er spielt, ist ja in Ordnung. Soll auch andere Stürmer schon gewesen haben, die gegeben haben, die man nicht sieht und dann machen sie ihr Tor. Egal in welcher Klasse, deswegen kann das schon gut auch irgendwann funktionieren, aber ich verstehe den Hype trotzdem nicht. Mich hype da nicht, deswegen weiß ich es nicht. Also das ist nicht der nächste Hype-Train, so jetzt mal auf.
Ja, aber trotzdem, ich meine, also für die wenigen Minuten, die er im Endeffekt ja dann doch hatte, 4 Tore plus 3 vielleicht, die er sogar machen muss, die er ja potenziell dann auch irgendwann einfach mal macht, wenn er halt grundsätzlich erstmal an der richtigen Stelle steht, ist es, ja, wie du sagst, irgendwie schon so ein bisschen Scheffler-Vibe, dass er vielleicht nicht der Top-Stürmer jetzt hier auf die Torschützenkunde wird, aber der am Ende dann sehr viele Punkte vielleicht sogar erholt. Deswegen, ja, also Gröning auf jeden Fall interessante Personalie.
Ja, 103 Minuten pro Tor in der Liga.
Mause?
141.
Na, siehst du, ja.
Ja, aber natürlich, also trotzdem natürlich bei Mause.
Ich finde diese Schlussfolgerung immer mit, okay, der hat in kurzer Zeit viele Tore geschossen, heißt nicht unbedingt automatisch gleich, er muss immer spielen. Oder er muss immer
spielen. Ach so, nee, das spielen. Sowieso das nicht.
Ich meine, Mause ist die Schlussfolgerung, die manche treffen, die ich aber nicht so sehe.
Ja, die sehe ich halt auch, ich sehe es auch gar nicht so. Und mein Mause trifft ja jetzt zumindest wieder so ab und an ein bisschen was, vielleicht erholt sich das ja aus. Ich meine, es war ja wirklich eine Durststrecke. Wir haben es ja auch letztes Jahr irgendwann mal zum Winter auch gesagt. Es lief ja einiges irgendwo dann auch für uns in der Hinrunde und ein Mause halt in Überform und das hat Mause mal halt seitdem nicht treffen. Das haben wir dann gesehen. Ob das jetzt dann daran lag, dass sein Sturmpartner gefehlt hat, ob es einfach an einer schlechten Phase lag oder beides war, dahingestellt, aber es ist ja genau das. Also auch so ein Stürmer, vor allem in der ersten Profisaison, kann er gar nicht. Also kann natürlich, aber es ist unwahrscheinlich, dass er komplett durchzieht, wie alles in dieser dritten Liga. Nichts zieht hier durch in dieser Liga, auch dieses Jahr nicht. Was ist ja jetzt Ulm? Weg. Ah, ja, ja. Ja, gibt es sonst irgendwas, was dir so an Spielern neue Hoffnung bringt? Ja, keine Ahnung, junge Spieler, ich meine, Draculich hat jetzt irgendwie nicht mehr so viel Einsatzminuten bekommen, oder?
In der Liga doch, zumindest. Draculich, glaube ich, wurde noch ein, zwei Mal irgendwie eingewechselt. Während Zeidler ja leider verletzt jetzt auch, glaube ich, für die komplette Saison raus ist. War, glaube ich, schon mal verletzt. Bei dem Spiel habe ich, oder hat sich in einem U19-Spiel verletzt, war ich auch anwesend, dann war er kurz, glaube ich, zurück und hat sich dann direkt wieder verletzt und fällt jetzt auch, glaube ich, bis Ende der Saison erstmal aus. Das ist ein bisschen schade. Aber klar, die zwei, weil auch natürlich, glaube ich, beide unter Umständen die jüngsten Spieler, die wir je im Ligabetrieb irgendwie eingesetzt haben, ich glaube, beide noch 17, natürlich schon ein großes, also was heißt Versprechen, aber zumindest eine große Hoffnung auch auf die Zukunft sind und dann also ja gerade auch in dieser Liga, wo du ja irgendwie Einsatzminuten belohnt bekommst, auch vom DFB, ist es mit Sicherheit einerseits eine Auszeichnung für unser NLZ, aber zum anderen auch einfach dann eine Schärfung von dem Profil, das wir ja immer eigentlich auch haben wollen, so ein bisschen als Ausbildungsclub und damit auch dann letztendlich ja, Geld erwirtschaften und das sei es durch Verkäufe irgendwann mal vielleicht, hoffentlich vielleicht auch nicht, dass man mit den Spielern dann auch vielleicht irgendwie sich steigern kann, aber zum anderen halt auch einfach in der dritten Liga dann durch tatsächlich diesen DFB-Topf.
Und durch Weiterverkäufe lieber SC Freiburg für 50 Millionen in die Premier League.
Am besten mehrfach vielleicht.
Mehrfach, ja, immer so ein bisschen hin und her switchen zwischen Premier League-Vereinen. Kurz, Saudi-Arabien will ich nicht, aber zwischen Premier League-Vereinen kann er so ein bisschen hin und her tendeln. Ja, Dela hat seinen Vertrag verlängert. Was ist das für ein Signal? Heißt das, Ponat geht? Heißt das, es bleibt alles, wie es ist?
Ja, das habe ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen gefragt. Also ich finde es jetzt auch, weiß nicht, wie du es siehst, bisschen merkwürdig, dass halt Ponat gar nicht zum Zug kommt, auch nicht im Toto-Pokal zum Zug kommt. Ich glaube, nicht mal in dem Testspiel hat er irgendwie eine Einsatzzeit bekommen.
Aber gleichzeitig auf der Bank sitzt.
Ja, ich glaube, jetzt irgendwie, zumindest in Dortmund, saßen sogar beide auf der Bank irgendwie, Dela und Ponat. Ich glaube,
direkt nach der Vertragsverlängerung.
Meine, man muss auch sagen, Ponat ist jetzt 23 geworden im Januar. Das heißt, er fällt dann auch aus diesem U23-Regelung raus.
Deinem absoluten Lieblingsthema.
Ja. Ist natürlich potenziell dann schon ein Zeichen, dass quasi der nächstjährige wahrscheinlich Ersatzkeeper dann halt Dela ist. Und ja, spricht wahrscheinlich jetzt nicht so viel dafür, dass Funk ja, weiterzieht und irgendwie Ponat ihn dann beerbt. Also dafür haben wir ihn jetzt sehr selten gesehen.
Ja, dafür, also zum einen, wie schon gesagt, also wenn jetzt klar wäre, dass Funk gehen würde, dann würdest du wahrscheinlich jetzt schon mal ein bisschen rotieren. Andererseits muss man sagen, Funk war die Saison natürlich tausendmal besser als letzte Saison, aber so gut, dass es so auf sich aufmerksam gemacht hätte, dass er jetzt wirklich irgendwie dann gehen mussten würde, keine Ahnung, weiß jetzt auch nicht. Aber klar kann es ja auch sein, dass halt irgendwann mal die ein oder andere Spieler auch sagt, naja, sind mir dann doch nicht die richtigen Ambitionen, die hier ausgestrahlt werden. Weil immerhin hat er ja auch mal Bundesliga gespielt.
Ja, also was Ponat angeht, finde ich schon, war ja im Endeffekt letztes Jahr, hat er ja seine Einsatzzeiten irgendwie gehabt, hat er auch überwiegend überzeugt. Ich glaube, dann gegen Ende der Saison auch mal irgendwie ein paar schwächere Spiele drin gehabt, die man ihm aber vielleicht dann auch in dem Alter zugestehen muss. Und dieses Jahr halt einfach 0,0 Chancen bekommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er sich das irgendwie anders vorgestellt hat. Oder bin mir ziemlich sicher, weil wir ihn auch
wir haben uns das letztes Jahr auch anders vorgestellt.
Ja. Ja, jetzt wo ich so länger drüber nachdenke, glaube ich, müssen wir uns da fast darauf einstellen,
die Art der Kommunikation, wie es kommuniziert wurde, was ja vollkommen gut ist und vollkommen okay ist, sprach halt für mich auch eher dafür, dass man sagt, okay, also wenn der dritte Torwart halt so verlängert, dass dann irgendwas passiert und da jetzt Funk halt weiter im Kasten steht, passiert wahrscheinlich nie, bitte. Also, so schade es ist, aber andererseits natürlich auch mal so Gutes für vielleicht für Monat. Wenn das denn so wäre, ja, hätte, wäre, könnte, wir gehen schon wieder zu weit. Aber eben auch eine Chance wäre, klar. Egal, wo es hingeht.
Ja, und aber am Ende halt trotzdem wieder schade, weil er halt wirklich seit Ewigkeiten in dem Verein ist, aus der Region kommt.
Wir müssen auch, wenn hier einen Nachruf zu machen, ist. Wir wissen noch gar nicht, was passiert.
Ja, das können wir dann.
Das schneiden wir raus und dann fügen wir es einfach ein. Genau, ja. Ja, dann möchte ich es noch gesagt haben, nachdem ich es ja auf Twitter schon geschrieben habe. Und Kayo wird's. Kayo wird next big thing. Wenn der uns noch 2-3 Jahre bleibt und wir den nicht irgendwie vorher irgendwie abstoßen, dann das wird's, sagst du
ja. Ich habe das gelesen, mir war auch in Klasse, dass du so ein bisschen darauf raus willst gerade. Ich sehe es noch nicht ganz, aber.
Das ist so viel, der hat so viel Physis in sich, Ballkontrolle, Spielwitz. Das ist nur, bisher ist das nur halt immer einfach über schlechte Entscheidungsfindung. Schlechte Entscheidungsfindung in so vielen Situationen. Und inzwischen bin ich der Meinung, das wird.
Aber dafür brauchst du halt unterm Strich auch irgendwie einen Trainer, der Spieler weiterentwickeln kann. Und ehrlich gesagt habe ich da meine Zweifel mit Kölner ein bisschen, ob er der Trainer ist, der Spieler wirklich aufs nächste Level irgendwie dann bringt.
Er ist zumindest jetzt gerade in der Situation derjenige, der ihm das Vertrauen schenkt. Bei der These, ich fühle mich da total schwer immer, mir einzuschätzen, wer da jetzt wie wen weiterbringt. Da wüsste ich auch irgendwie nicht genau, was bei 60 so passiert ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hat er da irgendwie groß wen aufgebaut? Kein Fall. Ich weiß es einfach nicht.
Ja, bin ich auch zu weit weg. Ich meine, für das, was 60 immer dann an ja doch irgendwie sehr gute Nachwuchsarbeit immer verschrien ist, weiß ich nicht, wie viel da tatsächlich rumgekommen ist, mal irgendwie so von Morgalla oder irgendwie so abgesehen, aber ich glaube, das sind auch dann wieder so starke Spieler, die kannst du gar nicht aufhalten in ihrer Entwicklung.
Egal, wie sehr du es versuchst, du kriegst sie nicht gleich. Auch da gibt es Trainer, sicher.
Aber noch ein Wort zu Kayo vielleicht, was ich interessant fand bei den Spielen, nämlich bei dem Spiel, das du zu 2/3 verpennt hast, nämlich das Spiel in Dortmund.
Ja, vielleicht deswegen, weil er richtig schlecht war.
Nee, also wertungsfrei, aber ich weiß nicht, ob es dir da aufgefallen ist. Also erstmal, ich weiß nicht, welche Halbzeit du verpennt hast.
Zweite.
Okay, ja, die erste war ja wirklich eine bodenlose Frechheit.
Was meinst du, warum ich die zweite verpennt habe?
Ja, ich nicht, weil ich war vor Ort und habe mich entsprechend aufgeregt. Aber also das war schon wieder eine Frechheit gegenüber allen, die zu so einem Spiel 10. gegen 11. da irgendwie, weiß ich nicht, 1200 Kilometer durch die Weltgeschichte fahren. Und also erste Halbzeit bodenlose Frechheit. In der Halbzeit dann tatsächlich ja umgestellt auf Fünferkette. Ich habe mich schon gefreut, also Dortmund Gästeblock, wer es vor Augen hat, ist ja quasi an der Längsseite und ich hatte mich schon in der Halbzeit irgendwie gefreut, dass dann irgendwie zweite Halbzeit Seifert quasi vor unserer Nase auf und abläuft, wurde aber dann zur Halbzeit eben ausgewechselt, Seifert, und links in der Fünferkette hat dann Kayo quasi gespielt, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
Ich habe die zweite Halbzeit geschlafen. Ja, wie gesagt, also ich habe es gewöhnt, aber tatsächlich habe ich mir immer gedacht, das ist hatte für mich so ein bisschen wie Lecky White. Bei Lecky habe ich mir dann auch ja immer gedacht, den kannst du nicht vors Tor stellen, der muss dann irgendwie dann lieber als Schienenspieler möglichst weit weg vom Tor. Dann hat er mich lügen gestraft, nachdem er dann irgendwie zweimal direkt getroffen hat bei Hertha damals, aber ja, kann ich mir vorstellen. Aber halt nur eine Fünferkette. Dafür sind definitiv nicht auch wieder. Also
ja,
links Kayo, rechts Kostli, kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja, also war interessant. Ich meine, er hat es auch sehr viel anders interpretiert als zum Beispiel Kostler auf der anderen Seite. Das ist dann doch häufig auch ins Zentrum gezogen. Aber war zumindest eine interessante Beobachtung. Grundsätzlich auch dieses Mittel dann beim 1-0 Rückstand das irgendwie zu wählen. Aber ja, Seifert ist mir auch aufgefallen, hat jetzt irgendwie gegen Duisburg ja seine erste Vorlage gegeben. Das muss als Außenverteidiger schon auch erstmal schaffen.
Vor allem, wenn du auf der anderen Seite Kosti siehst.
Genau, genau. Aber muss dann auch an der Stelle, so viel Lob muss dann auch wieder für Seifert sein. Das war eine sehr, sehr schöne Vorlage und ein sehr schöner Spielzug. Ich meine, im Endeffekt
das ist ein ganz gutes Spiel einfach von Seifert.
Ja, also so
kann man nicht gehen, aber
loben, ja. Wurde heute schon angeschissen, weil ich ihn auch in einem Bericht lobend erwähnt habe. Wurde schon gefragt, was mit mir los ist.
Nee, okay.
Aber
sonst siehst du immer nur die Grimaldo-Vergleiche und beschwerst dich. Weil der hat ein paar mehr Assists als Linksverteidiger.
Aber auch dieser Spielzug zum 1-0 gegen Duisburg ist ja wirklich, das ist dann wieder so ein Ausreißer nach oben, wo du denkst, Wahnsinn, wir können es ja. Also ein richtig schöner, direkter Fußball, schöneres Umschaltspiel, schöne Kombination.
Ja, aber Duisburg ist auch ein gutes Thema. Da wollen wir immer nochmal hin. Also wir haben von groß um Trostlosigkeit gesprochen. Und in dieser Trostlosigkeit, wirklich Woche für Woche, kommt plötzlich dieses Duisburg-Spiel, das ja dann als Eventspieltag, dann Chancengeber und Familienspieltag gleichzeitig, oder war auch irgendwie Chancengeberaktion auch noch?
Ich glaube, Familienspieltag und quasi ja noch aufgrund Vereinsjubiläum. Ursprünglich gedacht quasi, weil im April das Wetter besser sein könnte als im Februar. Das hat sich jetzt nicht so ganz ausgezahlt bei Regen und 3 Grad.
Die Klimaerwärmung hat uns den Februar freigeschaufelt. Ja, also 10.000x Zuschauer bei diesem Spiel. Also auch, naja klar, jetzt nicht alles zu der Zuschauer, aber zumindest hat es halt mal wieder so aus dem Nichts in so einer trostlosen Welt ziemliche Kulisse. Und dann gepaart, wie du schon sagst, mit dem Aktionsspieltag, mit unserem, da müssen wir ja auch drüber reden, ganz wichtiges Thema eigentlich, das 20-Jahre-Trikot. Das, also du warst da sicherlich irgendwie schon längst irgendwie im Kopf drin, aber für mich kam das so aus dem Nichts plötzlich, denn diese Ankündigung von diesem 20-Jahre-Trikot, und ich habe mir gedacht, hä? Wieso sieht das gar nicht so schlecht aus? Was ist los? Und wieso zur Hölle kriegt man, also wieso kriegen wir die ganze Zeit eigentlich nichts Individuelles, aber schaffen es dann im letzten Jahr vom Puma dann irgendwie für einen Spieltag noch ein ganz cooles individuelles Trikot zu bekommen? Haben wir auch noch gleichzeitig gedacht. Aber wie findest du es?
So viele Gedanken gleichzeitig, Marco.
Ja, warte, es gibt, wenn es um nichts mehr geht, dann musst du dich immer diesen kleinen Sachen hochziehen.
Also, ich muss korrigieren, letztes Jahr gab es ja auch ein individuelles Trikot, nämlich dieses Schanzengeber-Spieltag, dieses weiße mit dem bunten.
Okay.
Also, es ist genauso individuell wie dieses, so ehrlich muss man sagen.
Gut, aber das hat auch hinten jetzt sogar die Ingolstädter Skyline am Arsch gebrandet.
Ja, aber sowas
macht ja auch nicht Puma. Ingolstädter am Arsch wollte ich schon immer machen.
Schöner Episodentitel.
Ja gut, wir veredeln es. Okay, ja. Da, jetzt.
Genau, also das ist dann irgendwie so eine 11 Team Sports Veredelung. Aber klar, kostet auch nochmal Geld. Aber ja, also wir wussten es vorab. Klar, ist dann auch wieder sowas, hat es tatsächlich auch schon wieder gedanklich verdrängt. Wir hatten ja auch schon die 20-Jahres-Folge und irgendwie das Thema so ein bisschen abgehakt für uns. Aber stimmt, da war ja dann noch was. Ich fand's cool. Ich hab's tatsächlich auch davor noch nicht gesehen gehabt. Ich war so ein bisschen skeptisch, weil man schon so rausgehört hat, okay, es wird goldene Elemente beinhalten. Und ich hatte da so ein bisschen Vorbehalte, muss ich sagen. Und für mich hätte es jetzt auch ehrlich gesagt nicht unbedingt ein goldenes Vereinslogo noch gebraucht. Ich finde den Schriftzug in Gold legitim. Ich finde auch die Rückennummern okay. Das Vereinslogo hätte es jetzt für mich auf Platz 11 stehend in der dritten Liga ehrlich gesagt nicht gebraucht.
An dieses Meme wurde ich auch erinnert, aber erinnerst du dich an diesen 5-Jahres-Schal? Diesen goldenen.
Ja.
Also dadurch, also im Verhältnis zu dem, ist das wirklich sehr geschmackvoll umgesetzt worden. Ja, du hast recht, es ist ein bisschen viel geholt, aber anders würde ich da so stehen, würde ich auch sagen, wo höre ich jetzt auf? Mach ich ESVMTV? ESVMTV-Wappen am Ärmel ist halt auch ziemlich geil. Gold oder nicht? Mache ich das Wappen Gold oder nicht? Aber ich finde es okay, dass es so ist, aber ich verstehe nicht, was du meinst. Es ist halt, man wusste halt jetzt auch nicht, wo höre ich jetzt auf. Aber ist ja auch, mein Gott, du machst jetzt auch nicht immer. Weißt, 20 Jahre, klar.
Ja, also es ist jetzt nicht das hässlichste Vereinswappen, wenn ich erinnere, das neongrün eingefärbte.
Nee, das ist durchaus, ich finde es voll echt okay dafür. Ja. Und es hat ja einen Anlass.
Aus der Designsicht, ja, ich finde aus der Message oder vielleicht auch dann irgendwie so einer idealistischen Sicht mit irgendwie das Logo bleibt, wie es ist. Wenn sich hier in Dynamo Dresden so hardcore bin ich da nicht unterwegs, aber ja, hätte es für mich nicht gebraucht. Aber insgesamt schönes Trikot.
Und mir auch ohne geholt. Sponsor auf der Brust.
Ja, genau. Also das ist natürlich auch der Grund, warum es mir dann irgendwie 90 Euro wert ist, weil ein Trikot ohne Sponsor kriegst du nicht so oft. Besonders hervorheben möchte ich die Menschen, die dann für 3 zusätzliche Euro sich doch noch den B-Win Ärmelpatch holen, dass dann doch ein Sponsor drauf ist. Also da nochmal Shoutout. Nur echt mit B-Win-Patch.
Ich find auch nur echt mit Flock von Spielern, die in 5 Wochen weg sind. Also auch das ist eine gute Idee. Aber grundsätzlich ich bin positiv überrascht. Aber das das an sich Skurrile ist ja dann irgendwo, ich habe mir erst noch gedacht, ja, komm, schauen wir mal, ich bin schon ganz nett, aber vielleicht schaue ich es mir erstmal an und dann kaufe ich vielleicht. Und dann gab es das ja irgendwie ab 14:30 oder 2 Stunden vor Spielbeginn, irgendwie auch im Onlineshop. Und dann klicke ich halt mal auf den Onlineshop. Und dann, boah, der ist aber überlastet, was ist denn hier los? Dann gucke ich auf Twitter und dann, ui, da heulen ja alle, dass der Onlineshop überlastet ist. Naja, vielleicht doch lieber jetzt schon mal kaufen. Und bis ich dann im Stadion war, kam ja auch schon die Durchsage, dass das Ding ausverkauft ist. Also hätte man wahrscheinlich ein paar mehr verkaufen können wollen.
Ja, weißt du halt auch nicht. Ich meine, vor allem in der letzten Puma-Saison, wo du dann irgendwie nach Stichtag, wahrscheinlich 30.06. oder so, die Teile nicht mehr verkaufen darfst, einfach im Shop, ist natürlich dann das finanzielle Risiko schon auch wieder hoch. Aber ja, im Nachhinein ist man immer schlauer.
Ich glaube, der ein oder andere wird sich nachspeisen. Also wenn das vor allem nach diesem Spiel standen noch so viele Leute einfach an dem Fanshop Schlange, obwohl schon durchgesagt wurde, dass das Spiel, das Ding ausverkauft ist. Also da hätte man schon durchaus die Möglichkeit gehabt, noch so ein, zwei abzusetzen. Andererseits sind wir jetzt wahrscheinlich auch nicht böse drum. Also du hast schon eins. Ich würde meinem Verein immer noch zutrauen, dass sie es hinbekommen haben, mein Trikot online doppelt zu verkaufen, weil ich habe es mir bisher, ja, es ist, ich habe eine Bestellbestätigung, aber noch keine Versandbestätigung. Jetzt schauen wir mal. Aber, mal, das ist, glaube ich, so das positive Highlight irgendwie so gewesen. Aber wo ich ja eigentlich immer drauf raus wollte mit Duisburg, ist dieses ganze, ich sage mal, okay, es geht um nichts mehr, man motiviert sich so schwer, aber irgendwie fand ich es so unglaublich absurd in diesem Blog, wie motiviert die Leute waren. Und wie man das ganze Zeit gefühlt hat, vor allem in der zweiten Halbzeit, hier geht's gleich richtig rund, wenn die da unten jetzt plötzlich anfangen, halt mal diesen Kackgegner an die Wand zu spielen. Und bei jedem Halbtorschuss war wieder richtig Stimmung. Aber so ein richtiger.
Also ich weiß auch, was du dich beziehst, aber ich möchte da auch nochmal darauf hinweisen, dass das vielleicht auch dem Konzept Alkohol zu verdanken ist. Also.
Ja, aber ist doch vollkommen okay. Ich bin jetzt nicht für Alkohol, ja, aber wenn es hilft. Und die Cannabis-Legalisierung hat vielleicht auch ihr Übriges getan. Nicht, dass das nicht eventuell vorher schon bei uns im Blog das ein oder andere Mal aus medizinischen Gründen konsumiert worden ist. Aber es ist mir scheißegal. Aber irgendwie hast du das Gefühl, richtig viele Leute hatten einfach Bock. Und was du ja immer irgendwie merkst, ist bei diesen Spieltagen, bei denen halt dann viele Kinder einfach im Stadion sind, aus irgendwelchen Aktionen, was auch immer, die haben halt immer Bock. Ja, und das Einzige, was ich bei diesem Spiel halt echt sagen muss, naja, wir haben 2-0 gewonnen, wir haben unsere Pflichtaufgabe getan. Man hat halt in diesem Spiel echt gesehen, warum Duisburg absteigt. Das ist wirklich nicht gut. Und irgendwie habe ich mir echt gedacht, ach komm. Also ich habe überhaupt keine, also mir tut jetzt Duisburg leid, mir sind die auch egal, aber so, ich hätte es jetzt 5-0 weggeschossen und dann wäre da richtig Party gewesen. Und dann hat man sich dann irgendwie nochmal gedacht, ach komm, da ganz viele Leute, die sich denken, ah, vielleicht gehe ich doch nochmal. Und so war es schon okay alles. Aber es ist wieder nicht über diese Okay-Schwelle gekommen. Für mich persönlich.
Ja, also unterm Strich muss man ja erstmal froh sein, dass wir einfach mal ein Spiel gewonnen haben, bei dem viele Zuschauer da waren. Auch das ist ja in der Vergangenheit öfter mal schiefgegangen. Und es war auch an dem Tag wieder alles angerichtet dazu, dass der Ingolstadt als Verlierer aus dieser ganzen, aus diesem ganzen Tag irgendwie hervorgeht, mit den Trikots genug, Leute, die da irgendwie enttäuscht rausgehen und dann Wetter schlecht und dann, weiß ich nicht, vielleicht geht schlecht, Essen noch irgendwas aus. Genau.
Also, ja, die Pommes waren zu Hause aus, habe ich gehört. Das ist schwierig.
Nee, also insofern kann man erstmal froh sein, dass das Spiel geklappt hat. Ich meine, aber auch da muss man schon auch irgendwie sagen, da hatte Duisburg schon auch ihre Chancen noch, das mal auf 1:1 mindestens zu stellen.
Ja, sag mal, da ist der ein oder andere Ball durchaus durch den 5-Meter-Raum des Abzügers gerauscht.
Aber ja, also ich finde gerade so um die 60. rum oder also im Endeffekt diese Phase, die dann vom 2:0 irgendwie gekrönt war, war schon so eine Phase, wo auch gute Stimmung war, wo du auch eine Drangphase auf dem Platz irgendwie gesehen hast, wo der Kicker dann geschrieben hat, Duisburg drückt aufs 1:1, haben wir nicht so gesehen. Aber ja, so insgesamt war das so eine Phase, wo sich auch mal über den Mittelkern auf der Süd trägt und du hast das Gefühl, dass okay, sogar die Gegengerade hat irgendwie Spaß daran. Ja, sowas muss halt einfach irgendwie viel, viel häufiger passieren, aber es ist so ein kleiner Mutmacher zumindest.
Ich finde, es hat zwei Seiten. Das eine ist, du hast halt gesehen, wie unglaublich begeisterungsfähig halt die Leute einfach wieder wären. Mhm. Also es ist wirklich nicht, dass jetzt da so unglaublich große Erwartungen da sind. Überhaupt nicht. Und zum anderen, was ich aber echt dann auch wieder erschreckend fand, die Mannschaft kommt nach dem Spiel halt dann zur vorher noch prall gefüllt mit Freikarten vollgepackten Gegengerade. Und bis die Mannschaft dann quasi nach ihrem Mannschaftskreis an dieser Gegengerade war, um sich zu bedanken, war schon wieder keiner mehr da. Also das hat dann so das Gegenstück dazu. Ja, zwei Welten, die jetzt mit beiden nicht unbedingt vereinbar sind, aber zumindest positives Signal, dass halt so viele junge Nachwuchs theoretisch in diesem Stadion sehr motivierbar gewesen wäre, weil diese wäre immer ist, wenn sie denn da sind.
Ja, so wird man auch die nächsten Wochen, weiß ich nicht, aber zumindest halt dann nächsten Monate wieder sehen, wie nachhaltig sowas dann letztendlich ist. Aber es ist auch schwer zu beurteilen, also wie viele Freikarten darf man sozusagen verschenken, wenn dann am Ende 10 hängen bleiben. Also vielleicht ist es halt auch legitim, das zu investieren, wenn dann 10 hängen bleiben. Ja. Aber ja, also insgesamt guter
Spieltag. Ja, oder letztes Wort dazu, man kommt halt immer auf die Zielgruppe an. Also deswegen, umso mehr es Schulen, Kinder, sonst was ist, umso besser finde ich es. Umso mehr es Sponsoren inklusive Möbelhäusern sind oder Automobilherstellern, umso schlechter für dich. Ja, was haben wir sonst so? Es gibt noch einen Titel zu holen, die Saison. Wer glaubt, das ist Wahnsinn. Das haben wir nicht so oft. Ja, okay, letztes Jahr hätten wir es auch gehabt, letztes Jahr hatten wir noch keinen Bock. Toto-Pokal. Und das, was ja eigentlich irgendwie immer so mitschwingt mit diesem Toto-Pokal für Mannschaften, die es nicht mal mehr schaffen, Vierter in der dritten Liga zu werden, ist ja eigentlich diese DFB-Pokal-Qualifikation. Und jetzt bin ich eigentlich noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil irgendwie finde ich es auch doof, dass die uns jetzt nachgeschmissen wird.
Jetzt fühlt sich so ein bisschen geschenkt an, ne?
Ja, es ist so, vorher war das irgendwie, alles ist egal, aber der Toto-Pokal, der mir in sich egal ist, aber dazu diese DFB-Qualifikation hätte ich mir wieder ganz geil gefunden. Vielleicht noch kurz, der das nicht auf der Uhr hat, ich hatte es schon auf der Uhr, weil Würzburg, die mit uns im Finale stehen, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich Meister der Regionalliga Bayern wird, sind sie eh für den DFB-Pokal qualifiziert. Als, das heißt, Amateurmeister. Mhm. Ja. Und deswegen würde dann gegebenenfalls auch der Zweite des Toto-Pokals nachrutschen. Und das werden wohl wir. Ja, muss man auch mal so feststellen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, eine Mannschaft, die gerade die Regionalliga Bayern mit 10 Punkten anführt, die könnte uns nicht unbedingt liegen.
Ja, also du hast jetzt auch irgendwie gesagt, so der Toto-Pokal ist dir egal. Also mir ist der per se noch nie egal gewesen. Und vor allem, wenn du da im Finale bist, dann ist es auch schon was man, also vor allem, wir haben diesen Pokal, glaube ich, noch nie gewonnen. Steht noch nicht auf dem Briefkopf. Da steht nur eine Zweitligameisterschaft und sonst nichts. Insofern bin ich da auf jeden Fall Verfechter davon, dass wir das Spiel auch so angehen, als ginge es um alles und es dann hoffentlich auch mal gewinnen. Aber ja, du sagst schon, also es wird sicherlich nicht ohne, auch gegen Würzburg dann im Finale.
Ich bin jetzt auch kein Würzburg-Freund, also von allein deswegen wäre es vollkommen okay, wenn wir das gewinnen. Auch da, ja, nee, ich auch noch mal kurzer Fact-Check, den wir eben tatsächlich nicht gewonnen. Ich war mir nicht sicher, ob wir nicht am Anfang mal irgendwo uns darüber qualifiziert haben. Aber ja, ist jetzt nicht schlimm, aber irgendwie hat mir letztes Jahr dieses Elfmeterschießen in den Latissen irgendwie dieses ganze Spiel in den Latissen von Eröffnung über Dreckhügel bis Elfmeterschießen doch so ein bisschen den Respekt vor diesem Wettbewerb genommen, muss ich einfach sagen. Und deswegen, ja, nimm mal mit.
Wie meinst du etwa, dass ein Pokal, den der Bayerische Fußballverband ausrichtet, nicht lächerlich sein kann?
Ich hatte mir davor vorgestellt, dass er ein bisschen weniger lächerlich ist, ja, tatsächlich. Allein das in der Turnhalle umziehen und dann durch den Gästeblock irgendwie am Dreckhügel vorbei aufs Feld, während dann unten die mit ihren Schreckschusspistolen übers Feld laufen. Weiß nicht. Es war alles so ein bisschen skurril. Und ehrlich gesagt kann ich im Nachhinein auch gut nachvollziehen, dass diese Mannschaft sich ja nicht übermotiviert hat. Und dieses Mal, ja, schauen wir halt mal. Auf dem Papier ist der Gegner halt stärker, als eigentlich, also Ulm Düssen eigentlich letztes Jahr war. Und vielleicht ist das ja dann auch nochmal angenehmer zu spielen. Also, wäre stärkere Gegner, aber vielleicht deswegen angenehmer zu spielen, weil sie mit einem anderen Selbstverständnis reingehen.
Ja, wird auf jeden Fall.
Und nicht überall.
Und ich meine, also auch Ulm-Tissen, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast.
Ich habe das in dem wunderbaren Livestream ohne Ton mit der Kamera, die zu langsam für den Ball war, gesehen. Ja, deswegen, ich habe nicht so viel. Würde ich sagen, ich habe alles im Detail mitbekommen.
Ja gut, ich war zwar vor Ort, aber es hat irgendwie geregnet und wir waren da bei diesem Sportheim irgendwie untergestanden, deswegen habe ich auch nicht so alles gesehen, aber was ich gesehen habe, war jetzt auch eine sehr erschreckend schwache erste halbe Stunde vor diesem Doppelschlag, der im Endeffekt dann das Spiel natürlich in seine Bahnen lenkt, aber also davor hättest du jetzt nicht sagen können, wer da der klassenniedrigere oder die klassenniedrigere Mannschaft ist. Insofern 4-1, denen haben wir es gezeigt, aber das war vielleicht auch die erste halbe Stunde gar nicht so deutlich, wie sich es irgendwie dann letztendlich anhört. Aber Haken dran, Toto-Pokalfinale, 25.05. glaube ich.
25.05.
Fahrt alle nach
Samstags in Würzburg.
Genau.
Wow. Ja, was erwarten wir jetzt noch für den Rest der Saison?
Wie gesagt, ich würde mir einen Einsatz vom Ponhardt noch wünschen.
Das ist ja eh. Also wir haben jetzt auch nicht die beste Historie. Also wir haben ja gar keine Ahnung, wer geht bisher. Aber wir haben ja auch nicht die beste Historie damit, verdiente Spieler verdient ausscheiden zu lassen. Andererseits muss ich auch sagen, so viel unglaublich viele Spieler, von denen ich jetzt gerade sage, wir hätten das Prädikat verdiente Spieler und die könnten gehen, haben wir auch nicht.
Ja, also einer fällt mir da schon ein, der zumindest lange Jahre da ist und der aus meiner Sicht auch dessen Zeit abgelaufen ist. Ja, also
ja gut, das ist ein wichtiges Puzzlestück.
Da würde ich könnte ich mir sehr vorstellen, dass er ein Kandidat wäre, der, weil er auch wirklich immer sich reingehängt hat für den Verein und sehr, sehr loyal war, während andere vielleicht das Weite gesucht haben in schwierigen Phasen. Auf jeden Fall es verdient hätte, diesen dann würdigen Abschied zu bekommen. Aber auch da wissen wir natürlich noch nicht. Wir wollen jetzt auch noch nicht niemanden beerdigen. Vielleicht kriegt er nochmal 5 Jahre Vertrag.
In den Shownotes kriegt er die Nachrufe dann alle. Das ist kein Thema. Der macht die Scribble dabei. Oh Gott. Nee, aber ja, klar. Also, du hast natürlich recht, aber es ist einer der wenigen, also von die jetzt so lange da wären, dass du irgendwie sagst, oh, wenn da was passieren würde, dann würde ich da erwarten, dass da nochmal irgendwie ein gewisser Aspekt gezollt wird. Der Rest ist ja eher so ein bisschen Durchlauferhitzer bei uns. Ansonsten natürlich halt ein paar junge Spieler, die können da mal ein bisschen Zeit jetzt schon mal einräumen. Sei es dann, wenn es so sein wird, ein Dela schon mal irgendwie. Sei es jetzt dann irgendwie nochmal ein Drakulic. Also jetzt geht es ja wirklich um gar nichts mehr. Das ist wirklich. Also, keine Ahnung, ich gucke mal kurz auf die gegnerischen Mannschaften, wo wir uns Wettbewerbsverzerrung vorwerfen lassen müssten. Ja, wahrscheinlich fast überall. Wo sind denn die alle? Den Teil der Tabelle habe ich nicht mit ausgedruckt, aber wenn ich mir das richtig sehe, ist Rot-Weiß Essen und Waldhof Mannheim schon eher in der unteren Region irgendwie anzusiedeln.
Also Essen ist Fünfter. Ich weiß nicht, also wie wenig du dich mit der dritten Liga beschäftigst. Also Essen wäre für mich tatsächlich ein Kandidat, wo ich auch mal befürworten könnte, wenn man da abschenkt, dass wenn die vielleicht noch irgendwie gegen Regensburg angreifen könnten, aber.
Was mich jetzt nur gefragt hat, ist, wo Sandhausen inzwischen steht. Ja, nee, okay, Sandhausen ist ja nicht mehr.
Ja, also Sandhausen ist dann jemand, den man noch irgendwie überholen könnte.
Nee, also es war natürlich nicht ein bisschen zu viel Sand. Nee, was ich meinte, ist, das sind die beiden Mannschaften, bei denen es wirklich realistisch noch um was geht. Bei Lübeck würde ich sagen, nein. Und bei Sandhausen ist es halt auch ein bisschen unrealistisch. Dass er, ja, wobei natürlich weiß ich jetzt nicht, wie Sandhausen irgendwie über irgendwelche Baden-Württemberg-Pokale sich für den DFB-Pokal qualifiziert. Aber die sind natürlich mit 3 Punkten Rückstand auf Platz 4 theoretisch noch in Range, in den DFB-Pokal zu ziehen. Also auch da ist natürlich noch alles drin in dem Spiel. Und ich würde sagen, wegweisende Wochen ziehen uns voraus. Holt euch auf jeden Fall noch Tickets.
Das war also wirklich mit dem Brust und der Überzeugung gesagt.
Ja, ansonsten ist es halt wirklich, jetzt schauen wir mal, ist das mal so anlaufend, verletzt sich hoffentlich keiner mehr. Dann holen wir noch einen Toto-Pokal. Dann feiern wir uns am Ende wieder hart dafür, dass wir einen Pokal gewonnen haben.
Wieder.
Ja, sorry, wir feiern uns sehr hart dafür, dass wir irgendwas Nichtiges geschafft haben, aber das Eigentliche ist jetzt trotzdem nicht. Und geben uns noch ein bisschen mehr Zeit und schauen dann mal, wie es bei der nächsten Saison läuft. Ja. Ich glaube, mehr müssen wir zu der Profimannschaft nicht erzählen, oder? Oder hast du noch was?
Nee.
Nee, hast du nichts mehr irgendwie noch einen guten Spiel zu, irgendwie was Taktisches, können Bene vielleicht noch einspielen?
Ja, wollen wir noch ein bisschen über die Nachwuchsmannschaften sprechen?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Idee, weil ich mich selber immer ertappe, dass ich überhaupt keinen Peil habe, was da irgendwie so passiert. Und jetzt habe ich vorher tatsächlich noch versucht, über den BFV herauszufinden, wer hier wo steht, weil ja auch auf der Seite der FC Ingolstadt es unmöglich ist, herauszufinden, wer da wo steht. Ich habe es leider nicht geschafft. Deswegen ist es auch eine perfekte Möglichkeit für mich, einfach mal auf den neuesten Stand gebracht zu werden, Martin.
Das freut mich, da hole ich dich natürlich sofort ab.
Aber es wäre ganz nett, wenn du immer noch so Benchmarking mitgeben könntest. Was war so das Ziel und was sind wir jetzt? Weil ich, weißt du? Also so irgendwie, ja, geil wäre gewesen, Klassenerhalt, aber jetzt sind wir leider Letzter. Oder wie erste Mannschaft, geil wäre gewesen, aufsteigen, jetzt sind wir leider 42. und im Toto-Pokalfinale.
Ich tue mein Bestes.
Das ist nett. Und ich versuche gleichzeitig trotzdem noch herauszufinden, was der BV eigentlich ist.
Also starten wir mal mit der U21, die ja in der Bayernliga spielt. Und ich würde mal sagen, grundsätzlich Ziel wahrscheinlich da schon immer, sich in eine Ausgangsposition zu bringen, um, falls die erste Mannschaft aufsteigt, dann auch aufsteigen zu können. Ich würde mal sagen, da hat die zweite Mannschaft ihr Ziel besser erreicht als die erste. Platz 4, zwar trotzdem jetzt ein bisschen Abstand zum Aufstiegsplatz, aber trotzdem die Nähe, die man sich vielleicht auch von der ersten Mannschaft erwünscht hätte, die ist da auf jeden Fall gegeben. Also Platz 4, absolut okay Saison, würde ich sagen.
Die sind das letzte Mal auch, als die erste Mannschaft abgestiegen ist, auch zwangsabgestiegen, oder?
Ich glaube beim ersten.
Im ersten Mal.
Abstieg schon, oder?
Und beim zweiten Mal dann nicht aufgestiegen? Irgendwas war doch beim zweiten Mal auch wieder.
Also ich glaube, wir haben es zumindest jetzt, seit sie in der Bayernliga sind, auch nicht mehr geschafft aufzusteigen. Das spricht ja dann im Endeffekt dafür. Genau, aber auch wie gesagt, nachdem da der Aufstieg sowieso nicht möglich ist.
Ripp.
Genau. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht so ultra viele Spiele gesehen diese Saison. Ich fand es immer auffällig, dass dann Udi Bulusor in dieser Mannschaft schon auch immer ja, ein bisschen heraussticht. Also gute Torquote auch, ich finde schon auch gute Leistungen, und er wiederum so in der ersten Mannschaft so gar nicht zum Zuge kommt, also dass dann da eher die 17-Jährigen sozusagen ihre Einsatzzeiten bekommen.
Ja, da gab es auch zwischendurch diese merkwürdigen Meldungen mit, dass er in irgendwelchen Scouting-Datenbanken irgendwie so weit oben raussticht, dass ihn lauter europäische Vereine
auf dem Zettel hätten, genau, also, und so Zeug. Genau, auf das wollte ich jetzt auch so ein bisschen raus, dass der wohl irgendwie auf der Liste vom FC Porto und irgendwie, von, weiß ich nicht, Greuther Fürth und alle europäischen
alle Großen,
irgendwie ja. Steht. Also wird auf jeden Fall sehr interessant zu beobachten sein, wenn er jetzt in unserer ersten Mannschaft keine Rolle spielt. Das ist auch schon ein Zeichen dafür, dass er dann nach der Saison ohnehin geht, dass man deswegen eher den anderen irgendwie eine Chance gibt. Und wo es ihn dann am Ende hinzieht und wie er da performt. Auf jeden Fall eine der interessanteren Side-Stories an der Stelle. Dann machen wir mal weiter mit der U19, würde ich sagen. Da erinnerst du dich vielleicht noch, da hatte ich nämlich letztes Mal so eine euphorische Sprachnachricht geschickt.
Das ist mal grundsätzlich. Ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, Sprachnachrichten. Leute, nein, wirklich nicht. Vor allem, das ist ja, weißt du, U19 ist ja gerade noch in Ordnung. Ja, dass du 50 Sekunden eine Sprachnachricht hast, dass ein Typ dir die ganze Zeit nur über 17-jährige Jungs vorschwärmt, wie geil die gerade wieder abgeliefert haben. Schwierig. Sag's nur, schwierig.
Wird nicht wieder vorkommen.
Aber erzähl ruhig weiter. Ich habe eh nur die Hälfte damals verstanden, weil du warst so euphorisch. Es war so skurril. Also das könnt ihr euch einfach gar nicht vorstellen. Das war in dieser Zeit, von bevor wir noch gesprochen haben, dass du nur von Yo, juckt mich nicht, zu Yo, juckt mich nicht, zu Wow, Dortmund 2 auswärts, juckt mich nicht. Kommt so eine Sprachnachricht, die sagt, boah, ich habe gerade die beste Chance der Mannschaft gesehen, die ich in meinem Leben jemals habe spielen sehen. Und das meint er ernst.
Das meint er ernst, ja. Weil mich tatsächlich diese Mannschaft ziemlich geflasht hat Und das, glaube ich, hatte ich gesagt, noch ein 2-1 Last-Minute-Sieg irgendwie gegen Nürnberg. Aber es hat mir einfach echt Spaß gemacht, dazu zu schauen. Und wenn man so ein bisschen auf die Ergebnisse schaut, dann weiß man auch warum. Weil die einfach in jedem Spiel ja, irgendwie abliefern.
Er kommt sich wieder aus dem Grinsen nicht mehr raus. Das ist ein Strahlen in seinem Gesicht, habe ich lange nicht gesehen.
Du müsstest
aber erzähl doch mal ein bisschen mehr, warum denn eigentlich? Also, was ist da so geil?
Also, ich finde das Gesamtpaket irgendwie aus sowohl Einzelspielern und die, da waren ja jetzt tatsächlich mit Zeitler und Drakulic zum Beispiel in dem letzten Spiel, das ich gesehen habe, auch gar nicht dabei, weil die schon bei den Profis waren, beziehungsweise verletzt waren. Aber Einzelspieler, die mir gut gefallen, als auch, ich finde so die komplette Herangehensweise der Mannschaft, auch dieses unglaubliche Selbstbewusstsein, das du natürlich dann auch einfach hast, wenn du auf Platz 2 in der Junioren-Bundesliga stehst, aber so eine Selbstverständlichkeit, ein Gegentor zu kassieren und einfach voller Überzeugung im Gegenzug das 1-1 zu schießen und auch einfach so ein Bayern-Leverkusen-artige wir machen schon den Siegtreffer noch und den dann auch tatsächlich halt in der Nachspielzeit zu schießen, hat unglaublich Freude bereitet, das zu sehen. Dazu auch irgendwie, ja, mehr als ich es halt bei den Profis irgendwie erkenne, eine Art Spielplan und Matchplan und einfach auch einen Einsatz, der sowohl von der Seitenlinie als auch von den Spielern halt irgendwie durchgehend vorgelebt wird, irgendwie was Einsatz und so weiter angeht. Also
es klingt ja gut für die Zukunft, würde ich so sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also mein Platz 2 in der Junioren-Bundesliga hat es, glaube ich, in Ingolstadt auch noch nicht gegeben. Und das auch, ich glaube, ja genau, 9 Punkte zwar hinter Hoffenheim, aber es ist halt auch Hoffenheim und selbst die in der Rückrunde geschlagen. Jetzt zuletzt gegen Bayern gewonnen, die auch irgendwie, weiß ich nicht, wie stark da tatsächlich der beste Jahrgang irgendwie in der Bundesliga spielt oder wie viele da dann in der Youth League oder sowas, in der UEFA Youth League irgendwie spielen. Ich habe da kurz verglichen, ich glaube, von dem letzten Youth League Spiel, als Bayern rausgeflogen ist und jetzt zu dem Spiel waren da irgendwie nur noch 3 oder so irgendwie die Überschneidung. Aber trotzdem natürlich eine Mordsleistung auch da. Wieder 1-0 irgendwie auswärts zu gewinnen zuletzt. Ich glaube, in der Winterpause auch gegen Hertha, die letztes Jahr, glaube ich, auch im Halbfinale der deutschen Meisterschaft, also im Staffel-Halbfinale waren und ich glaube jetzt auch schon wieder Platz 1 in der Nordostliga sind, auch gegen die gewonnen. Ich weiß natürlich auch nicht, wer da gespielt hat, ob das die erste Mannschaft war, aber trotzdem also durchweg im Endeffekt eine Top-Saison. Ich glaube jetzt auch noch morgen Mittwoch im Verbandspokal Halbfinale gegen Regensburg. Also ich glaube auch mit Platz 2 würde man sich ohnehin dann auch für den DFB-Pokal der Junioren qualifizieren. Also auf allen Ebenen eine herausragende Leistung, ohne eben für großes Geld, wie das vielleicht andere in der U19 dann auf jeden Fall schon machen, etablierte Bundesligisten, da dann noch Spieler ranzuholen, sondern im Endeffekt ist ja unsere Arbeit dann doch im Wesentlichen mit Spielern zu arbeiten, die dann vielleicht bei den ganz großen NLZs irgendwie runterfallen oder bei denen es nicht ganz reicht. Und da so eine Einheit zu bilden, nötigt mir gewissen Respekt ab.
Klingt doch gut. Wenn jetzt einer vor 2-3 Jahren gesagt hätte, dass du mal Bayer Leverkusen als Synonym für Siegermentalität benutzt, was hättest du darauf erwidert?
Ja, Zeiten ändern sich nicht.
Ja, gut.
Ja.
Was gibt's noch für tolle Zukunftspläne, Martin? Ich will, jetzt nur noch euphorische Berichte hier.
Weiter geht's. Halb euphorisch. Ich meine, auch das muss man ja immer in einem Atemzug mit sagen, ist die U17 möglicherweise sogar noch wichtiger für eine Entwicklung des NLZ, also weil du mit einer U17 in der Bundesliga dann auch nochmal irgendwie einfach Anreize hast, Spieler in dem Alter zu holen, weil sie hier auf höchstem Niveau irgendwie Spielpraxis bekommen. Da sieht es gerade wieder ja zumindest schwierig aus, weil es ein Spieltag vor Ende aktuell auf dem Abstiegsplatz sich die U17 befindet in der Bundesliga.
Wie viele Punkte? Also Rückstand.
Punktgleich mit Kaiserslautern. Letztes Spiel spielt Heidenheim gegen ebenfalls Abstiegskandidat Heidenheim, die wahrscheinlich dann runtergehen. Ich weiß nicht, ob sie schon abgestiegen sind, aber zumindest halt auch, die sind letzter, ja, also wahrscheinlich sind die schon abgestiegen. Während wir gegen den vorletzten spielen, 60.
Was ist das für eine Konstellation? Sehr gruselig.
Ja, und allerdings auch noch nicht gerettet ist Jan Regensburg, die wiederum gegen den Erstplatzierten spielen. Das heißt, mit einem Sieg gegen 60 und einer Niederlage von Regensburg gegen den Ersten aus Frankfurt wäre der Klassenerhalt aus eigener, also nicht aus eigener Kraft, weil eigene Kraft ist ja nicht, wenn...
Also ein Sieg reicht nicht. Also es ist jetzt nicht, dass man an Lautern dann irgendwie vorbeikommt, das reicht.
Also ja gut, ich weiß nicht, müsste dann möglicherweise wieder die Tordifferenz, das war ja glaube ich auch schon mal, war das letzt oder vor zwei Jahren irgendwie die U19, die da mit so einem Scheibenschießen über die Tordifferenz noch irgendwie so ein 9-0 oder so geholt hat. Auf jeden Fall sehr spannendes Spiel, Samstag ESV-Stadion, 13 Uhr glaube ich. Falls ihr noch nichts vorhabt, da gilt es erstmal den eigenen Sieg gegen 60 zu holen und dann auf im besten Fall Eintracht Frankfurt zu hoffen, dass Jan Regensburg dann runter muss.
Kompliziert.
Genau, also auch da spannend und noch nicht alles verloren, aber mit Sicherheit nicht unwichtig für die Zukunft des Vereins, auch nicht unwichtig für die U16, die aktuell Tabellenführer ist und damit aufsteigen könnte, sofern die U17 nicht absteigt. Genau, und die U15, das geht hier jetzt wahrscheinlich dann auch zu weit runter irgendwann.
Nee, du.
Platz 7 von 10.
So, ich bin in diesem Perspektivspieler, Perspektivmannschaftsbereich, wie läuft das? Wer sind die Dinger? Ich weiß nicht mehr. Ja, gut. Jetzt kann man ja nur auch mal im Umkehrschluss hoffen, dass für die Zukunft dieses Vereins die Profimannschaft sich auch irgendwann mal rafft, um auch die Finanzierung dieses NLZ langfristig sicherzustellen.
Ja.
Wäre cool, oder?
Word.
Ja, super. Was machen die Damenmannschaften?
Ja, die Frauen, nicht Damen, sind ja sehr gut in dieser Saison gestartet, haben eine starke Hinrunde gespielt, jetzt aber erst, ich glaube, vorletztes Wochenende den ersten Sieg in der Rückrunde geholt, mit einem 1-0 gegen Bayern 2. Auch sehr unterstützt übrigens von der aktiven Fanszene, also da hat sicherlich ein Rädchen ins andere gegriffen und den lang ersehnten ersten Rückrundensieg geholt. Sollte trotzdem reichen mit dem Klassenerhalt, also aktuell Platz 9 von 14, aber 9 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz bei noch 5 Spielen. Ich glaube, das sollte drin sein, aber ja, wollen wir mal noch nicht verschreien. Und die Frauen 2 sind als Absteiger letzte Saison aktuell auf Platz 5, allerdings nur 3 Punkte hinter dem ersten und haben auch ein Spiel weniger, also auch da noch potenziell die Chance auf Wiederaufstieg.
Guck, es gibt ja tatsächlich auch noch erfolgreiche Vereine in diesem Verein, Mannschaften in diesem Verein. Toll.
Das ist alles, was ich habe aktuell. Aber vielleicht müssen
wir in naher Zukunft
mal wieder ein bisschen
E-Sports
mit Experten reden. Ja, da bist du ja, das ist ja dein Kerngebiet dann.
Ich dachte, wir hätten das irgendwie aufgeteilt. Ich musste E-Sports machen, du Futsal.
Ja, Futsal gibt es nicht mehr.
E-Sports dachte ich auch, dass es das nicht mehr gibt, aber auf der Website steht davon irgendwas. Ich glaube, die spielen immer noch FIFA.
Ja, sie dürfen halt nur nicht in dieser VBL mitspielen, oder? Also in dem DFB-Pokal, glaube ich, wird ab und an mal noch gezockt, wie wir Fachmänner sagen.
Alles klar.
Daddeln.
Daddeln, ja. Daddeln wäre auch schön gewesen. Ja, aber ich würde sagen, mit dieser hochqualifizierten Einschätzung belassen wir es einfach für heute. Also dafür, dass wir eigentlich dachten, okay, es geht um gar nichts, ja, bis irgendwo, und wir reden mal kurz ein paar Minuten, damit wir uns auch nochmal alles Revue passieren lassen können, haben wir trotzdem eine Stunde gebraucht. Ja, Respekt. Also vielleicht sollten wir doch mal anfangen, nach schon 2 Spielen oder so aufzunehmen. Bene.
Ja, ich glaube, aber im Umkehrschluss kann man jetzt erstmal versprechen, dass wir bis zum Saisonende wahrscheinlich dann nichts mehr machen. Allein schon auch einfach aus Kappa-Gründen.
Allein schon irgendwie so aus gar keinen Bock-Gründen dann irgendwie jetzt über die nächsten 2 nichts sagen, Kackspiele zu sprechen. Aber so ein kleines Saison-Recap sollte man schon wieder angreifen. Martin.
Nicht ohne Alkohol. In diesem Sinne.
Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Servus.